Die Schriftlesung für heute weist auch schon etwas auf unsere Predigt hin. Die Schriftlesung finden wir in Lukas 12, die Verse 13 bis 15 und 33, 34. Warnung vor der Habgier. Es sprach einmal einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht eure Geldbeute, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Amen.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Predigttext, über den wir heute zusammen nachdenken wollen, er steht in Matthäus 6 und das sind die Verse 19 bis 21. Das ist ein Teil der Bergpredigt. Der Predigttext ist fast gleichlautend mit dem letzten Teil unserer Schriftlesung. Falls jemand sich fragt, wie ich auf diesen Text gekommen bin, er war vor längerer Zeit einmal ein Monatsspruch. Und ich habe mich schon damals an diesem Text gerieben. Ich lese ihn noch einmal im Wortlaut nach Matthäus. Ihr seht ihn auch zum Mitlesen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich glaube, das ist für alle ein unbequemes Wort, das uns vermutlich betroffen macht, wenn wir ehrlich vor uns selber sind. Denn in der Tat, wo ist der denn eigentlich, unser Schatz? Unser Schatz, also das, was uns innerlich beschäftigt, das, woran unser Herz hängt. Unser Textabschnitt spielt auf eine Reihe von Schätzen an, die von Beschädigung und Vernichtung bedroht sind. Motten und Rost als Symbole des Zerfalls von Textilien und Metallen. Wir kennen das vermutlich alle aus unserer Alltagserfahrung. Auch ich kenne das. Als ich vor einiger Zeit, nicht allzu langer Zeit, meinen guten dunklen Anzug für einen festlichen Anlass wieder anziehen wollte, musste ich eine solche schmerzhafte Erfahrung machen. Ich sah plötzlich in dem dunklen Anzug lauter kleine weiße Punkte. Es war das Futter, das durch die Mottenlöcher hindurch schimmerte. Auch die Kunststopferin konnte da nichts mehr machen. Das wertvolle Stück war wertlos geworden und es musste ganz einfach entsorgt werden. Und was den Rost angeht, vor auch nicht allzu langer Zeit habe ich unseren Roschan gebeten, mein altes Auto zum TÜV zu bringen. Er kam unverrichteter Dinge zurück und sagte, ist leider nicht durchgekommen. Die Aufhängung der Achsen war das, ja. Die Aufhängung der Achsen war total verrostet und so geht das nicht. Das muss alles neu gemacht werden, wenn du das Auto behalten willst. Schluck. So war's halt. Und dabei sind das aus heutiger Sicht eher noch harmlose Anzeichen von Vergänglichkeit von Schätzen. Es ist gar nicht so lange her, als die sogenannte Finanzkrise weltweit kaum vorstellbare Vermögenswerte im höheren Milliarden- oder vielleicht sogar Billionenbereich verbrannt hat, wie man uns sagte. Eigentlich wissen nur die Fachleute, was da eigentlich verbrannt ist, denn wir haben kein Feuer gesehen. Das sei die böse Frucht der Gier, so hörten wir es damals auch aus Politikermund. Die Gier nach immer größeren Renditen. Aber diese Gier hatte verheerende Rückwirkungen bis hin zum sprichwörtlichen kleinen Mann, der nun wirklich keine Millionengewinne machen wollte. Vor der Habgier warnt auch Jesus in der Parallelstelle zu unserem Text, den wir in der Schriftlösung vorhin gesehen haben und gehört haben. Die Ausgangssituation seiner Warnung ist bezeichnenderweise eine Erbstreitigkeit. Ich denke, manche von uns haben das auch schon erlebt in ihrer Alltagswelt und manche sogar, wie ich selber, selbst im Rahmen der Gemeinde mit verheerenden Folgen für das Gemeindeleben und das verhinderte Wachstum. Ich sag's mal so. Nun, welche Alternativen bietet Jesus an? Er spricht ganz schlicht und geradezu naiv von Schätzen im Himmel. Diese Schätze sollen Diebstahl, Finanzkrisen und mottensicher sein. Was soll das denn sein? Der französische Soziologe Pierre Bourdieu, den ich in meiner Dienstzeit sehr oft mit meinen Studenten diskutiert habe, hat uns aufgeklärt, dass es neben dem Finanzkapital, also dem Geld, noch andere Kapitalsorten gibt, wie er sie nennt, die auf den ersten Blick mit Geld nichts zu tun haben. Er nennt das soziale Kapital, das sind zum Beispiel persönliche Beziehungen, und das kulturelle Kapital, das ist zum Beispiel Bildung. Diese beiden Kapitalsorten können wir aber auch aus unserer Alltagserfahrung verstehen. Was Bourdieu mit der wissenschaftlichen Begrifflichkeit soziales Kapital nennt, nennt der Volksmund bei uns ganz einfach Vitamin B, das heißt Beziehungen. Die Beziehungen, die einem den Weg zum Erfolg erleichtern, etwa bei der Arbeitssuche oder beim sozialen Aufstieg. Und nach einer verbreiteten Definition, die ich selbst in meiner Dienstzeit immer propagiert habe, ist Bildung die Kultur, die der Mensch sich persönlich aneignet bzw. angeeignet bekommt in der Schule. Damit wird Bildung also zum kulturellen Kapital, das sich der Mensch erwirbt. Das leuchtet uns wohl ebenfalls ein, denn das wird ja ganz deutlich in den Regionen und Gesellschaften, wo schulische Bildung dünner gesät ist, wenn ich das so vorsichtig sagen kann, oder für viele überhaupt nicht zugänglich ist, weil der Zugang zur Bildung, zum kulturellen Kapital also, von einer anderen Kapitalsorte abhängig ist, nämlich dem Geld, dem Einkommen oder dem Vermögen der Eltern. Eine brauchbare Schulbildung muss dort einfach bezahlt werden. Wie zum Beispiel im sogenannten globalen Süden, wo die einschlägigen Hilfsorganisationen eindringlich um Spenden werben, um den Kindern ebenfalls unter anderem Bildung zu ermöglichen, damit sie aus Kinderarbeit und ähnlichen Formen der Ausbeutung herauskommen und einen Beruf für ihren Broterwerb erlernen können. Nun, wenn es solche nicht materiellen Kapitalsorten gibt, die wir aus unserer Alltagswelt auch kennen und mit denen man real rechnen kann, gibt es denn vielleicht nicht auch so etwas wie geistliches Kapital, das man sammeln kann? Die Formulierung in unserem Predigttext, wo ja von Schätzen in der Mehrzahl die Rede ist, die man sich sammeln kann und sammeln soll, scheint ja auch genau in diese Bildersprache zu passen. Auch aus dem griechischen Wort Thesauros, das in unserem Textabschnitt für Schatz steht, ist im Deutschen ja unser modernes Wort Tresor entstanden. Wir bleiben also durchaus im Bildbereich der Finanzwelt. Indes unsere Ausgangsfrage, was Jesus wohl konkret meinen kann, wenn er von Schätzen im Himmel spricht, ist damit noch nicht beantwortet. Eine erste Antwort können wir erschließen, wenn wir den Zusammenhang dieses Textabschnitts betrachten. Das Leitthema des Abschnitts, der auf unseren Predigttext folgt, ist: Macht euch keine Sorgen um euer materielles Auskommen. Und in der gelesenen Parallelstelle bei Lukas spitzt Jesus seinen Gedanken zu einer wahrhaftigen Provokation zu. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Wir wenden natürlich sofort ein: Na, das ist ja idiotisch, das geht doch nicht. Das kennen wir doch, das ist doch Wahnsinn. Das wäre betriebswirtschaftlicher Unfug, eine Katastrophe. Wir kennen das ja alles aus der Geschichte der Urgemeinde in Jerusalem. Das kann ja nicht gut gehen. Aber der Zusammenhang dieses Teilkapitels zeigt uns deutlich: Die eigentliche Botschaft Jesu ist nicht die Provokation. Er möchte eine andere Ebene ansprechen. Es geht ihm um die Befreiung von der Alltagssorge, die Sorge um unser eigenes Auskommen und unser eigenes Wohlergehen. Diese Sorge kann in der Tat unser ganzes Denken gefangen nehmen. Vor allem, wenn sie bedroht zu sein scheint, auch ohne dass die Gier nach Mega-Renditen im Hintergrund steht. Ich weiß auch aus meiner jüngeren Zeit, wovon ich rede. Und deshalb rührt Jesu Wort an eine andere Dimension unseres Wesens. Seine Botschaft geht sehr viel tiefer. Nicht das Haben, der Besitz, ist sein Zielpunkt, auch nicht der eigentliche Zielpunkt seiner Kritik. Es geht ihm um das Sein. Allerdings macht er auch klar, dass das Haben das Sein bestimmt. Deshalb sagt er ausdrücklich: Was ist dir eigentlich wichtig im Leben? Womit beschäftigt sich dein Fühlen und Denken, also dein Herz? Was lenkt dich ab vom Schatz im Himmel, vom geistlichen Kapital, wie wir es genannt haben? Aber nun wird vielleicht jemand sagen, das klingt ja alles sehr gut und schön, und der Unterschied zwischen Haben und Sein ist ja auch eine alte, zentrale Botschaft von Erich Fromm, einem Sozialpsychologen des 20. Jahrhunderts. Aber wenn unsere Selbstprüfung uns nun tatsächlich gezeigt hat, an welche Nichtigkeiten unser Herz wirklich hängt, was soll dann jetzt eigentlich die Alternative sein? Anders gesagt, was können denn konkret die Schätze im Himmel in unserem heutigen Alltag sein, von denen Jesus spricht? Oder in unserer an Bourdieu angelehnten Übertragung, was kann konkret das geistliche Kapital sein, wie wir es genannt haben? Auch hier gibt uns Jesus selber die Richtung an. Dem reichen Jüngling sagt er in Matthäus 19, Vers 16 folgende und parallel dazu auch bei Markus und Lukas, nachdem er auch ihn provoziert hat, er solle alles verkaufen, was er hat, dann komm und folge mir nach. Dann komm und folge mir nach. Sollte das die Richtung sein? Indes bringt uns eine solche Anweisung wirklich weiter in unseren Fragen, denn daraus ergibt sich ja automatisch die Rückfrage: Und was kann dieser Begriff Nachfolge in unserer heutigen Lebenswelt bedeuten? Wenn wir das Neue Testament aufmerksam lesen, finden wir auch darauf konkretere Antworten, auf die wir zu sprechen kommen wollen. Doch zunächst möchte ich euch zu einem kleinen Umweg einladen. Es gab im Mittelalter eine Frömmigkeitsbewegung, die hatte die Imitatio Christi, also wörtlich die Nachahmung Christi, auf ihre Fahnen geschrieben. Einer meiner letzten Vorträge, die ich in Bochum in Gemeinden unterschiedlicher Benennung gehalten habe, ging über Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, den Gründer der Brüdergemeine und der Vater der Losungen. Als Erziehungswissenschaftler interessierte mich vor allem seine pädagogischen Vorstellungen. Nun, Ziel der Erziehung bei Zinzendorf war nämlich ebenfalls die Imitatio Christi. Die Kinder sollten sich vorstellen, wie Jesus wohl als Kind war und wie er wohl in ähnlichen Situationen, analogen Situationen, ähnliche gibt es wahrscheinlich nicht mehr, gehandelt hätte. Dabei galt es natürlich von vornherein ein fundamentales Missverständnis zu vermeiden. Die Kinder sollten nicht das tun, was Jesus getan hat, das war ja von vornherein unmöglich, sondern sie sollten das, was sie taten, tun, wie Jesus es getan hätte. In moderner Sprache, etwas salopp, in einem Wortspiel zusammengefasst, Nachahmung Jesu bedeutete, sie sollten Jesus kapieren, nicht kopieren. Wenn also Nachfolge heute bedeutet, Jesu Art zu verstehen, dann scheint es ja auch nicht so schwer zu sein, herauszufinden, was für Schätze im Himmel Jesus meint, als Alternative zum Anhäufen von materiellem Reichtum. Konkreter gesprochen, wenn wir uns vergewissern, was Jesus selbst den Menschen, einschließlich den sogenannten Schriftgelehrten, gesagt hat, die ihn fragten, wie sie leben sollten, um Gott wohlgefällig zu sein, dann fällt uns vermutlich eines ins Auge. An ganz entscheidender Stelle in allen Evangelien zitiert Jesus das alttestamentliche Gebot der Liebe zu Gott aus 5. Mose 6, Vers 5, und dazu das Gebot, das, wie Jesus sagt, diesem gleichwertig ist. Und deinen Nächsten wie dich selbst. 3. Mose 19, Vers 18. Mit diesen Geboten möchte Jesus die gesamte Botschaft der Bibel zusammenfassen. Und auf die Rückfrage des Schriftgelehrten, was nun Jesus denn damit meint, wird er expliziter und erklärt auch, was mit Nächstenliebe gemeint ist. Ich habe diese Frage, wer ist denn eigentlich mein Nächster, genau vor einem Jahr und einem Tag, wie Gerda gesagt hat, hier in dieser Gemeinde vorgetragen, in der Predigt über den barmherzigen Samariter. Ich möchte das, kann das heute nicht wiederholen, aber ich möchte die Quintessenz, die in diesem Gleichnis ist, in Erinnerung rufen. Die im Gleichnis gezeigte Barmherzigkeit heißt ganz einfach, helfen, wo es in den Begegnungen unseres Alltags nötig und möglich ist. Helfen, wo es in den Begegnungen unseres Alltags nötig und möglich ist. Aber wenn uns dieses Doppelgebot der Liebe zu allgemein oder zu abstrakt ist, Jesus wird im Zusammenhang der Bergpredigt, aus der ja unser Text stammt, auch konkreter. Unter den Begriff Barmherzigkeit fällt bei ihm auch die Bereitschaft zur Vergebung, der Verzicht auf Richten. Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und als Gipfel, vielleicht gleich wieder eine Provokation, sogar die Feindesliebe. Und Barmherzigkeit bedeutet auch Teilen seines Überflusses mit den Armen, wie wir es beim reichen Jüngling ja gehört haben und wie es Johannes der Täufer auf ganz konkret auf den Punkt bringt. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, mache das ebenso. In einem Adventslied, das ich sehr gerne mit meinem Chor singe, klingt das so: Schaff aus unserem Überfluss Rettung dem, der hungern muss. Aber nicht nur in der Bergpredigt können wir erfahren, welches geistliche Kapital konkret in der Nachfolge verborgen ist, um das wir uns bemühen sollen. In Philipper 4, Vers 5 schreibt Paulus: Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Im griechischen Original schwingt dabei bei Güte der Gedanke der Milde, der Sanftmut mit. Die gute Nachricht umschreibt diesen Vers deshalb so: Alle eure Umgebung, alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Das heißt, Sanftmut statt Schärfe. Auch das ist eine wichtige Frucht der Nachfolge und damit Teil des geistlichen Kapitals, wie wir es genannt haben. Bevor ich versuche, die zentralen Aussagen, die wir aus unserem Predigttext erschließen können und erschlossen haben, dieses alles zusammenzufassen, möchte ich vor einem möglichen groben Missverständnis warnen. Das allerdings nahe liegt. Die Schätze im Himmel, also das geistliche Kapital, ist nicht das Mittel, um uns den Himmel, also das ewige Leben, zu verdienen. Das haben wir in unserer Betrachtung des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter vor einem Jahr schon einmal erkannt. Denn ewiges Leben haben wir, wenn wir das Opfer Jesu annehmen. Ewiges Leben haben wir, wenn wir das Opfer Jesu annehmen. Die Schätze, die wir genannt haben, sind also nicht Verdienste, die wir uns erwerben können, sondern sie sind Früchte der Liebe in unserem Alltag. Sie sind mit unserem Herzen, mit unserem inneren Wesen verbunden, wie es ja in unserem Text heißt, wie die Gleichsetzung von Schatz und Herz am Anfang gezeigt hat. Für das Erkennen dieser Früchte brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Auch das ist wichtig. In diesem Sinne haben wir die Schätze im Himmel, mit denen Jesus spricht und die wir sammeln sollen mit dem modernen Begriff geistliches Kapital in unserer Alltagswelt übersetzt. Das Ziel, das Jesus mit seiner Ermahnung zuallererst im Auge hat, ist die Befreiung von der Alltagssorge, der Sorge um die eigene Existenz, das eigene Überleben. Aber er möchte damit zugleich unsere Aufmerksamkeit vom Haben zum Sein richten. Mit der kritischen Frage: Was ist dir eigentlich wichtig im Leben? Woran hängt dein Herz? In Anlehnung an Jesu eigene Worte haben wir die Schätze im Himmel, also das geistliche Kapital, als Nachfolge verstanden. Nachfolge Jesu kann in unserer heutigen Lebenswelt bedeuten, Jesu Art zu verstehen. Im Licht des von Jesus angesprochenen Doppelgebots der Liebe heißt das: Zuerst auf eine lebendige Gottesbeziehung zu achten. Ohne eine lebendige Gottesbeziehung verkommt die gleichwertige Aufforderung zur Nächstenliebe zu einem flachen und sehr oft wirkungslosen Appell: Seid nett zueinander, wie wir früher ironisiert haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Als Früchte der Nachfolge, also sozusagen die Elemente des geistlichen Kapitals, kann man eine Reihe von Aufforderungen sehen, in deren Mittelpunkt das Begriffsfeld der Barmherzigkeit steht, die in unserer Alltagswelt sehr verschiedenartige Formen annehmen kann. Zum Beispiel vergeben bis hin zur Feindesliebe, nicht richten, helfen, wo es nötig ist, den Überfluss teilen, wo es möglich ist, in unserer von Aggressivität und Rücksichtslosigkeit geprägten Umwelt Güte und Sanftmut zeigen. Es mag nun auffallen, dass diese Dinge in unserer heutigen sozialen Umwelt leider keine Konjunktur haben. Sie sind offensichtlich gegen den Zeitgeist gerichtet und werden vermutlich auch deshalb von Jesus als Schätze im Himmel bezeichnet. Man kann sie aber auf Erden erreichen. Und der Friede Gottes, der unser ganzes Denken weit übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit uns allen. Amen.